Mentoring ist ein moderner Begriff für Jüngerschaft schlussendlich. Es geht darum, dass eine Person, ein Mensch, sich mit einem anderen Mensch auf den Weg macht und sagt, ich möchte dich ein Stück begleiten, dass du mit meiner Erfahrung, von meinem Wissen kannst profitieren. Es geht nicht darum, ein Problem zu lösen, es geht nicht um Seelsorge. Es geht darum, dass wir Menschen in ihrem Wachstumsprozess begleiten. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Heute werden wir ein paar weitere Sachen anschauen. Wir werden jetzt mit Möglichkeit starten, um Fragen zu stellen. Wenn noch ein paar Sachen offen geblieben sind vom letzten Mal, dann mache ich ein Kurzinterview mit zwei, die das schon länger machen, zusammen unterwegs sind im Glauben, um einfach mal ein bisschen zu fragen, wie sie das machen, auch mal ein bisschen praktisch reinzuschauen und dann sehen wir so ein bisschen, was wir heute werden anschauen. Ein Schwerpunkt wird sein, wie tun wir das treffen, wenn wir mit uns mit so einer Person zusammen unterwegs sind, konkret gestalten. Genau. Dann möchte ich einen Punkt noch aufgreifen, wo jemand auf mich zugekommen ist. Und das ist im Zusammenhang mit dem Vertrag, dem Kontrakt, den ich da euch vorgestellt habe das letzte Mal. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es bei dem Kontrakt nicht darum geht, dass ihr den jedes Mal mit auspacken und den anderen schon verschreckt, weil er da so ein riesen Formular bringt und denkt, wow, was macht jetzt der? Wichtig ist mir dort viel mehr der Inhalt, um was es dort geht. Und es hat auch einige Erklärungen dabei, darum ist auch relativ breit. Und dass man diese Sachen, finde ich ganz zentral, dass man die im Vorfeld abklärt. Zum einen habe ich ja dort Tipps, wie können wir das kennenlernen gestalten, so ein bisschen, wenn wir uns noch nie so richtig sehen, wie können wir das machen. Ein Beispiel ist, dass man zum Beispiel uns gegenseitig erzählt, wie sind wir zum Glauben gekommen, was erleben wir mit Gott, wo sind wir unterwegs. Es gibt eine ganz gute Möglichkeit, dass wir einander Einblick geben können. Dann geht es darum, dass wir zusammen klären, um was soll es gehen. Wenn mein Ziel ist, dass ich dem anderen helfen will, im Glauben zu wachsen, und der andere hat das Ziel, dass ich ihm einen guten Kuchen mache jedes Mal, passt das nicht zusammen. Oder? Und das ist gut, wenn man das klärt. Um was geht es? Und das ist nicht ein riesiges Ding. Da kann man einfach die Punkte, die ich jetzt an der Seite aufschreibe, auf einen Notizblock aufschreiben und dann sagen, du, wir wollen jetzt heute starten, wir müssen doch noch ein paar Sachen zusammen besprechen. Also lasst euch da nicht einschüchtern von dem Kontrakt. Das ist vielleicht ein bisschen für die einen zu ein grosses Ding, wo man denkt, wow. Was sind die Erwartungen, die wir aneinander haben? Das ist gut, wenn man das bespricht. Und dann, wie will man das Treffen gestalten? Wie machen wir das, wenn wir zusammenkommen? Das werden wir heute anschauen, dass ein paar Möglichkeiten dazu besprechen. Ein Punkt, den ich ganz zentral finde, habe ich das letzte Mal schon betont, ist, dass ich mir die Erlaubnis hole, darf ich bei dir auch Schwieriges ansprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es noch recht schwierig, jemanden auf etwas anzusprechen, und ich weiß, das wird ihm Autsch machen. Da wird er vielleicht so reagieren. Und es ist für mich extrem entspannend, wenn ich weiß, die Person, wir haben das besprochen und die hat gesagt, ich darf das. Und das ist darum gut, wenn man sich das auch schon im Vorfeld abklärt. Und dann organisatorisch klären, und das ist auch noch gegangen in dem Kontrakt, wie häufig treffen wir uns, wo treffen wir uns, wie lange machen wir so ein bisschen den Rahmen. Ein Aspekt, den ich auch gut finde, wenn man es von Anfang an abmacht, ist, wenn wir mal so ein bisschen Bilanz ziehen, so schauen, wie sind wir unterwegs. In gewissen Fällen, wo man sich vielleicht überhaupt nicht kennt, kann man auch sagen, du, am Anfang machen wir eine Testphase. Und dann können wir nach 4 Monaten mal schauen, ob das okay ist. Ob wir, weil manchmal passt es auch nicht. Einfach von der Art her, wie man vielleicht ist und andere ist. Und es ist gut, wenn man sagt, hey, du lässt dich da jetzt nicht auf ein, es ist keine Ehe, wo man da eingeht oder ein lebenslanger Vertrag, sondern wir gehen jetzt einfach mal einen Weg gehen und wir schauen dann wieder. Und es ist auch gut, wenn man nach gewisser Zeit, wo man schon ein bisschen sieht, wie es läuft, kann es einmal besprechen, du, ist das so, wie wir uns vorgestellt haben. Genau. Das letzte Mal habe ich auch noch etwas, da ist noch etwas, was für die einen vielleicht auch ein bisschen erschreckend ist, und das Formular ist auf jemanden, der das profimäßig macht, also als Arbeit. Und da ist natürlich die Frage, was ist der Honorar? Das ist jetzt in unserem Fall, in den seltensten Fällen, dass wir sagen, du musst mir etwas zahlen, wenn du jedes Mal zu mir kommst. Aber ich lasse es bewusst rein, weil ich finde, es ist durchaus ein Thema, das man besprechen kann, im Sinne von, hey, ich investiere mich jetzt da in dich, warum nicht auch mal eine Gegenleistung? Wir Christen haben da ein bisschen das Problem, dass wir ganz viel einfach erwarten. Weil der andere Christ ist, muss er jetzt einfach machen. Und da finde ich es ganz nett, wenn man vielleicht auch sagt, ja, ich nehme mir die Zeit, 2-mal im Monat für dich, ich fände es cool, wenn du mir im Sommer, wenn wir den Garten wieder in Betrieb nehmen, dass du mir hilfst, Hecken zu schneiden. Einfach so eine kleine Gegenleistung. Warum nicht? Aber das muss jeder ein bisschen selber wissen, ob er die Freiheit hat, um das einzuverlangen, sage ich jetzt mal. Aber das kann man vielleicht auch sonst mal im Laufe des Dings sagen, hilfst du mir einfach, ohne dass man das jetzt als Gegenleistung verkauft, sage ich jetzt mal. Miteinander unterwegs sein. Das ist das Zentrale, wo ich hoffe, darf ich euch eine Freude dafür schenken, Motivation. Und mir ist auch mega Anliegen, dass auch gerade die vielen Sachen, die man so vielleicht technisch auch anschaut, dass euch die nicht irgendwann am Schluss abschrecken, so etwas zu machen. Wir haben das Beispiel von Bern gesehen, die haben jetzt nicht gross abgemacht, obwohl ich finde, es ist mega wichtig, dass man über Wartungen spricht und so am Anfang, aber es klappt auch. Und ich sage mal, jeder, der einen gesunden Menschenverstand kann das machen, sage ich, gehe mit jemandem den Weg. Und die Sachen, die wir jetzt hier anschauen, soll einfach eine Hilfe sein, dass man auf gewisse Sachen vielleicht achtet. Und auch wenn man nur die Hälfte von dem annähernd irgendwie im Griff hat, kann man trotzdem ganz gut mit Menschen unterwegs sein. In dem Sinn wünsche ich mir, dass wir es da nicht abhalten lassen oder irgendwie denken, boah, die Latte ist ja mega hoch, wo da der Dani sitzt, um das geht es nicht. Genau. Mentoring. Eine Frage, oder beziehungsweise, wo ich jetzt mit euch anschauen will, ist, wie hat Jesus das eigentlich gelebt, Menschen zu prägen? Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie Jesus mit Leuten unterwegs war. Und ich glaube, wir können oder sollten ganz viel bei ihm lernen. Jesus hat im Johannes 20, 21 gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus sagt nichts anderes, so wie Gott mich geschickt hat. Ich möchte, dass das für euch als ein Modell dient, so wie ihr sollt gehen. So wie der Vater mich gesandt hat, sollt ihr auch gehen. Und zu der Zeit von Jesus hat noch niemand vom Mentoring geredet. Das hat es bei den Juden sicher nicht gegeben, schon gar nicht, weil sie Juden waren und das ein griechischer Begriff war. Aber Jüngerschaft war bekannt gewesen. Und Jüngerschaft, der Kaiser, man ist zusammen unterwegs. Die Juden haben nicht daran geglaubt, im Sinn wie wir ganz häufig, dass es darum geht, dass man alles checkt oben. Für die Juden war etwas gelernt, wenn es im praktischen Alltag übergangen ist. Also dann, wenn ich es angewendet habe, dann habe ich es gecheckt. Wir haben ganz wenig Bereiche in unserem Leben, wo wir das prüfen oder wo wir das überhaupt als Lernen anschauen. Ein Bereich ist das Autofahren. Da geht es nicht nur um Theorie, sondern man muss auch praktisch das können. Und das haben die Juden geglaubt. Und darum ist für sie zentral, dass man gesagt hat, wir wollen nicht nur einfach heute Theorielektionen geben, wie ich es jetzt mache, sondern wir wollen zusammen unterwegs sein, Zeit miteinander verbringen, Leben teilen. Und das hat Jesus gemacht. Jesus war 3 Jahre mit Menschen unterwegs und hat mit ihnen sein Leben geteilt, im Alltag. Wie hat das Jesus gemacht? Zum einen, Jesus hat Menschen berufen. Da sehen wir einen Simon und einen Andreas, wo Jesus am Fischen sieht und sagt, hey, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Dann sehen wir einen Matthäus, den Zöllner, den wir gerade auch im Auflag gesehen haben. Da kommt Jesus bei dem vorbei und sagt, folgt mir nach. Und Nathanael und andere, immer wieder kommt Jesus und sagt, folge mir nach. Das habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Und das finde ich einen zentralen Aspekt, dass Jesus hat nicht nur gewartet, dass alle Leute ihm nachfolgen, sondern hat alle Leute ganz bewusst in seine Nachfolge gerufen. Und das darf auch für uns, wenn wir darüber überlegen, wie hat Jesus Menschen geschickt und wir sind gerufen, ähnlich zu machen wie Jesus. Dass wir durchaus auch überlegen, Gott, zeig mir, wer soll ich vielleicht rufen, um zu sagen, ich will mit dir einen Weg gehen, ich will mit dir Jüngerschaft leben. Was für Menschen hat Jesus gerufen? Und die Frage stelle ich, weil ich auch die uns mitgeben will. Jesus hat nicht die Menschen berufen, die wir sagen, das sind die Top-Shots von dieser Zeit gewesen. Es waren Fischer, es waren Zöllner, einer war Zöllner, Terroristen, sonst Leute, die eigentlich von den höheren Teil der Gesellschaft als nichts betrachtet worden sind. Auch die hat Jesus gerufen in seine Nachfolge. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir uns auch überlegen, was für Menschen will ich in die Nachfolge rufen, was für Menschen will ich mich investieren, dass man nicht wie ein Samuel schaut aufs Äußere, wo man denkt, boah, das ist ein Prachtskerl, das ist ein Christ, der Vollgas geht, ich will jetzt den begleiten, damit ich nachher sagen kann, den habe ich begleitet, der ist gut rausgekommen. Wenn man durchaus auch den Mut hat, zum Überlegen, und nicht nur den Mut, es geht nicht darum, dass wir einfach überlegen, sondern dass wir Gott fragen, wer möchtest du? Und vielleicht ist das jemand, der gar nicht so mega im Rampenlicht steht. Was zentral ist, ist, dass die Person parat ist, um den Weg zu gehen. Das haben die Jünger von Jesus. Jesus hat gesagt, komm, folg mir nach, und sie sind ihm nachgefolgt. Aber sonst, von der Befähigung, also vom Äußerlichen, man musste sagen, boah, das sind Leute, ist das nicht vorhanden gewesen. Wie hat Jesus das Jüngersein gelebt? Da möchte ich ein paar Sachen, die ich aus dem Buch vom Feix rausgenommen habe, auf Seite 36, das ganz kurz auf das eingehen. Zum einen war Jesus ganz stark beziehungsorientiert gewesen. Er hat mündlich gelehrt, er hat mit diesen Leuten nicht Bücher durchgenommen, abgesehen von der Bibel, die sie teilweise auswendig können haben. Und er war einfach unterwegs gewesen mit ihnen, mit dem Leben, das habe ich geschrieben. Er hat es vorgelebt, er hat aber auch gelehrt. Also es braucht beides. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir müssen nur vorleben, nur unterwegs sein, wir müssen auch lehren. Er hat aber auch praktische Anwendungen ermöglicht. Er hat seine Jünger rausgeschickt, zum Fehler machen. Genauso hat Jesus seine Jünger korrigiert. In Liebe, aber manchmal ganz heftig. Also wie er dort dem Petrus entgegengegangen ist, wo noch Petrus ihn hat abhalten wollte vom Kreuz, finde ich schon recht drastisch. Aber das ist möglich gewesen, weil Jesus eine ganz tiefe Beziehung zu seinen Jüngern hatte. Und Jesus hat seinen Jüngern vorgelebt, dass es nicht ohne göttliche Bevollmächtigung geht. Er war in einer totalen Abhängigkeit von seinem Vater und das hat er seinen Jüngern auch gezeigt. Und was ich ganz interessant finde, ist, Jesus hat, obwohl er Gottes Sohn ist, eigentlich seine Jünger nicht in seine eigene Abhängigkeit geführt. Jesus selber hat gesagt, das lesen wir im Johannes 10, 7, er hat gesagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil dann wird mein Vater den Helfer schicken. Wenn ich aber bei euch bleibe, dann wird er euch nicht senden. Also Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe und Gott wird mal den Heiligen Geist schicken, der euch führt. Es ist gut, dass ich gehe. Jesus hat gewusst, dass er einfach einen Abschnitt mit diesen Menschen geht. Und Jesus hat gewusst, dass auch wenn der Abschnitt mal fertig ist, es nicht einfach fertig ist, Gott wird weiter den Weg gehen mit dieser Person. Der Heilige Geist wird die Person weiterhin begleiten. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und in dem Sinne ist auch das Mentoring, wenn wir mit jemandem unterwegs sind, ist nicht etwas, was wir je nachdem in alle Ewigkeit machen, sondern wir gehen ein Stück Weg miteinander. Und das ist ein riesen Vorrecht. Bevor wir in das hineingehen, wie tun wir so ein Mentoring-Treffen gestalten, auf was muss man achten, möchte ich jetzt noch ein paar Sachen mit euch anschauen, die ich ganz zentral finde. Das eine, was ich jetzt schon gesagt habe, wie Jesus das gemacht hat, und das spielt auch in das hinein, ist die Rolle, die der Heilige Geist hat. Jesus hat gesagt, wenn er vom Heiligen Geist redet, gerade in der Stelle, die ich vorher erwähnt habe, Johannes 10, 7, redet er vom Heiligen Geist als ein Helfer, Ratgeber, oder ein Beistand. Und der Sinn von dieser Schulung ist jetzt euch nicht Werkzeug zu geben, dass ihr den Eindruck habt, ich weiß jetzt, wie es geht und ich mache es einfach. Wir müssen das in einer Abhängigkeit von Gott machen. Sonst machen wir nur einfach irgendetwas, aber wenn es ohne Gott ist, ist es kein christliches Mentoring, ist keine Jüngerschaft. Und es ist gut, wenn wir ganz bewusst Gott bitten, uns da zu helfen, uns da zu unterstützen, uns auf dem Weg Weisheit zu geben. Jesus hat ja gesagt, dass der Heilige Geist, das lesen wir in Apostelgeschichte 1,8, dass wenn er kommen wird, er wird uns Kraft geben und er wird ausrüsten, um Zeugen sein für Jesus. Und das Zeugen sein ist immer, jeden Moment, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, kann ich ein Zeuge sein für Jesus, kann ich mich von ihm brauchen lassen. Genauso hat Jesus im Johannes 14, 26 gesagt, da redet er wieder vom Helfer, vom Heiligen Geist. Sagt er, wenn er kommen wird, wird euch alles weitere lehren und an euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und da möchte ich zwei Sachen hervorheben. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, die Abhängigkeit, wo wir selber ermutigt sind und aufgefordert sind zum Heiligen Geist, damit er uns lehrt, damit er uns zeigt, was dran ist. Aber das Zweite, und das ist wieder mega entspannend, der Heilige Geist, wenn die andere Person ein Christ ist, ist auch bei dem. Und der Heilige Geist ist auch die Person am Lehren und ihr am Zeigen, was Jesus gesagt hat. Und in dem Sinne ist es nicht einfach meine Aufgabe, dass ich Heilige Geist spiele und dieser Person alles muss reingeben. Nein, Gott wirkt in dieser Person durch seinen Geist und lehrt sie auch. Also der Heilige Geist will man nicht nur einbeziehen in Bezug auf uns, sondern wir dürfen auch entspannt zurücklehnen und wissen, Gott ist auch bei dieser Person am Wirken. Er darf teilweise mich brauchen, aber ist teilweise auch ganz anders an dieser Person dran. Ich fände das mega spannend, das zu vertiefen, aber aus Zeitgründen können wir da nicht weiter eingehen, aber ich möchte uns Mut machen, dass wir, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, ganz stark Gott bittet, uns da zu führen. Ich persönlich erlebe Gott am stärksten, eigentlich, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin. Ich staune immer wieder, wie Gott mir Ideen schenkt, wie Gott mir Gedanken hineingibt, wenn man miteinander redet. Und man könnte manchmal denken, boah, ich bin ja, habe jetzt coole Ideen gehabt. Aber ich merke wirklich, wie das nicht einfach von mir kommen konnte. Bis hin, ich bin mega schlecht mit Bibelstellen und wissen, wo es ist. Und in so Gespräch weiß ich manchmal plötzlich, wo jetzt die Bibelstelle steht. Und es ist mega cool, um da zu erleben, Gott wirkt. Und ich möchte da selber auch noch mehr lernen, in dieser Abhängigkeit, gerade auch im Begleiten von Menschen. Und da wächst sie. Zweiter Punkt habe ich das letzte Mal schon angesprochen, den möchte ich, weil ich das so zentral finde, nochmal betonen. Beim Mentoring geht es nicht um Effektivität. Es geht nicht um eine mega Leistung anzubringen. Es geht um Wachstum. Es geht darum, dass wir mit Menschen unterwegs sind und sie in dem Prozess von dem Jesus ähnlicher werden, einfach begleitet. Und auch da wieder brauchen wir den Heiligen Geist. Weil wenn es um uns selber geht, kann es sein, dass wir uns plötzlich irgendwie so anfangen, Druck auszuüben. Der sollte doch jetzt langsam für sich kommen. Vielleicht denken wir, leck, ich habe jetzt nur noch ein Jahr Zeit und der muss dort hinkommen. Aber Gott wird auch nach dem Jahr noch mit ihm dran sein, auch wenn du nicht mehr da bist oder nicht kannst weiter die Beziehung pflegen. Es geht einfach darum, dass wir ein Stück Weg gehen. So wie man sagt, der Weg ist das Ziel. Und ganz häufig stimmt die Aussage nicht. Aber in Bezug aufs Mentoring finde ich die ganz schön. Das Ziel ist, miteinander einen Weg zu gehen. Miteinander einfach den Prozess zu begleiten. Wachstum passiert in dem Sinn auch nicht immer gleich schnell. Und wir können es eh nicht bewirken. Das ist auch noch ganz zentral. Paulus sagt, der eine hat gegossen, der andere hat gesagt, aber der, der das Wachstum gibt, ist Gott. Und es ist eine Gefahr, weil wir werden auf das kommen, wenn wir von der Gefahr beim Mentoring reden, dass wir im Mentoring plötzlich in so Gott-Komplex hineinkommen, dass wir meinen, wir müssen es machen, aber es sind nicht wir. Gott ist ja dieser Person dran. Was für mich das Wichtigste ist, das entspannt mich extrem. Ich muss nicht Druck ausüben. Ich muss nicht etwas machen. Gott ist dran. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die Person auch Gott dran lässt. Ob es ihm Raum gibt, dass sie an ihm arbeiten darf. Aber auch da kann ich die Person nicht dazu zwingen. Meine Aufgabe ist, dran zu sein, auch beten für die Person. Wenn man merkt, hey, da geht es nicht für sie. Wenn ich weiss, dass Gott ist der, der wirkt und da muss machen, dann tue ich nicht selber probieren, sondern ich tue Gott bitten, da zu wirken. Ich persönlich bin vom Typ her einer der, der dann vielleicht probiert, zu pushen. Ich muss mich immer wieder zurückpfeifen, um zu sagen, nein, ich möchte, dass Gott überlassen. Er soll der sein, der wirkt. Und es ist genial, wenn man darf auch sehen, wie Gott wirklich an Menschen wirkt. Und man im Nachhinein auch darf merken, hey, ich hätte das nie angebracht. Und das ist genial. Gott verändert, Gott macht grosse Sachen, die wir nicht anbringen können. Das andere ist ja, dass der Bambus ist ja eine Pflanze, die mega schnell wächst. Da habe ich darum bewusst genommen. Aber er wächst nicht immer gleich schnell. Es gibt Phasen, da geht es mega schnell. Und dann gibt es wieder Phasen, da bilden sich Knöpfe so Knoten, damit es Stabilität bekommt. Und wenn es immer schnell wachsen würde, würde der Bambus nie so gross werden. Obwohl es eine Pflanze ist, die extrem schnell vorangeht, hat es Zeiten, wo es fast nicht wächst, aber dafür in die Tiefe, in die Härte darf wachsen, Qualität gewinnen. Was passiert, wenn ich, gut, der Bambus ist jetzt schon ein bisschen zu gross, um das zu probieren, wenn ich jetzt einen kleinen Bambus habe oder ein kleines Pflänzchen und ich finde, das Pflänzchen muss jetzt einfach schneller wachsen, dann nehme ich das Pflänzchen und ziehe es auseinander. Könnt ihr am nächsten Tag anschauen, was mit dem Pflänzchen passiert ist? Es ist nicht mehr am Wachsen, sondern es ist eigentlich am Vertrocknen. Und das passiert auch, wenn wir mit Menschen probieren, das zu machen. Wenn wir nicht Gott das Wachsen überlassen. Wir müssen Gott das überlassen, was Gott zugehört. Und das Wachsen ist nicht etwas, was wir produzieren können. Und das ist, wie gesagt, ein mega Druck, der von uns weggeht. Weil wir das nicht müssen, für das Verantwortung übernehmen. Letzter Punkt, auch den habe ich schon ein paar Mal angesprochen, ist der Mentor als Vorbild. Und dazu habe ich das letzte Mal ein Bild vom Stempel gebracht. Und auch da wieder ein Bild vom Stempel. Ich finde es krass, wenn Paulus den Mut hat, die Aussage zu bringen, wo sagt, folgt meinem Beispiel, so wie ich oder wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Ich bin noch nicht so weit, um das gerade eins zu eins so zu sagen. Aber ich möchte Menschen prägen und zu Jesus näher bringen. Und wir können Menschen aber nicht prägen, und das bin ich mir bewusst, und das fordert mich persönlich jetzt raus, ich kann Menschen nicht prägen mit etwas, wo ich nicht bin. Das ist jetzt ein Sonnenblumen-Smiley. Wenn ich jetzt den brauche zum Prägen, wird es das Sonnenblümchen geben und nicht etwas anderes. Und was ich nicht meine, ist, dass du musst perfekt sein, dass du musst schon kurz vor der Entrückung sein, wo Jesus dich abholt in einem Feuerwagen, dass du dann kannst anfangen mit einem Mentoring. Und das geht es nicht. Aber wir sind auch müssen, wenn wir andere Menschen wollen, im Glauben begleiten, müssen auch unterwegs sein mit Jesus. Wir müssen auch in dem Prozess sein, wo Jesus mich verändern darf. Wo Jesus an meinem Müsterli darf arbeiten. Und das Müsterli mag noch Ecken und Kanten haben, die noch nicht ausgeschliffen sind von Jesus, aber Jesus darf daran arbeiten. Und wenn du das hast, dann darfst du und bist du von Gott gesegnet, um Menschen zu prägen. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer überlegen, wie präge ich? Von wo hole ich mir die Kraft zum Prägen? Von wo hole ich mir die Tinte, wo ich andere Menschen dann oder aufpräge? Ist das aus meiner eigenen Kraft? Hole ich mir irgendwelche gescheite Psychologiebücher, Tipps und Tricks, wo gewisse auch da rein Sachen sind, wo wir Tipps reingeben oder Ideen, wie man Menschen prägen kann. Wenn es nur das ist, wird es nichtig sein. Aber wenn Gott mir Tinte liefern darf, wenn der Heilige Geist eine wichtige Rolle spielen darf, dann wird das, was ich prägen darf, nachhaltig sein. Wird das Ewigkeitswert haben. Darum sind wir selbst als Stempel nicht unabhängig. Wir brauchen Gott, der uns prägt. Wir brauchen Gott, der uns führt als Hand, der uns braucht zum Stempeln. Wir brauchen Gott, der uns Motivation schenkt und die Weisheit, um andere Menschen zu begleiten. Wir haben jetzt schon heute von Bernd und Jonas schon gehört, wie sie ihr Treffen so ein bisschen gestaltet. Ich möchte jetzt mit euch ein Beispiel durchgehen, wie ich das amigs mache. Ich tue mich an so einem Modell ausrichten, wo aber eigentlich, es klingt mega hochgestochen, je nachdem, relativ eine einfache Sache ist. Ich bin Fan, dass man gewisse Strukturen sich vorgibt. Und der Bernd hat es auch gesagt, sie tun sich eine Zeit setzen. Also man muss irgendwo einen Rahmen haben, man kann ja nicht einfach sagen, wir treffen uns heute Abend uns treffen und vom 7. Uhr und dann, wenn wir fertig sind, um 12, halb 1 kannst du heimgehen am Abend. Also wir brauchen den Rahmen. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, wie wollen wir die Treffen miteinander gestalten. Weil sonst ist die Gefahr, dass man zwar eine gute Zeit miteinander verbracht hat, aber einen Haufen geredet hat und nachher sich fragt, was haben wir eigentlich miteinander geredet oder was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben über alles geredet. Es war schön miteinander, aber irgendwie hat es gar nichts gebracht. Wir haben nichts vertieft. Und über allem haben wir nicht einmal mehr noch Zeit gehabt zum Bett am Schluss. Und darum ist es gut, wenn man sich da ein bisschen überlegt, wie will man das strukturieren. Es geht nicht darum, dass man so einen Minutenplan macht und wehe, wir sind eine Minute über dem raus, dann sind wir schon wieder hässig und aus dem Konzept und es ist wieder ein schlechtes Mentoring. Um das geht es nicht. Aber so ein paar Eckpunkte sind gut, um sich da Gedanken machen. Ich verwende, das ist so ein Akronym aus dem Englischen, wo Coach heißt. Das kommt von Coaching natürlich, aber es hat so ein paar Wörter und die sind wichtiger. Ihr seht das auch im Detail in den Anhängen. Es ist, glaube ich, Anhang 3, meinte ich, oder Anhang 2, bin nicht mehr ganz sicher, wo das auch noch ein bisschen erklärt ist. Als erstes, wenn ich mich mit einer Person treffe, heisst einfach mal, come together, wir kommen zusammen, wir treffen uns. Das ist die Zeit, wo wir einfach in Kontakt kommen. Wir tun Smalltalken, wir tun vielleicht über das Wetter reden, wir tun uns zusammen aufregen über das, was auf dem Heimweg passiert ist und der, der einen angehubt hat oder weiss nicht was. Wir tun einfach ein bisschen Zeit haben miteinander und ein bisschen warm werden. Es ist wichtig, das Mentoring ist nicht einfach eine Geschäftssitzung, wo wir sagen, wir kommen und zack, bumm, anhocken und jetzt. Hast 10 Minuten Zeit zum Erzählen und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Nein. Wir kommen zusammen, so wie wir es normal machen, wenn wir Menschen sehen. dann vielleicht auch noch einen Kaffee trinken, dann vielleicht noch etwas zusammen essen, man kann es auch nachher machen, wir dann einfach Gemeinschaft haben miteinander. Ich persönlich, je nachdem, wie viel Zeit man gesamthaft sich gegeben hat, das mag zwischen Stunde, anderthalb sein, anderthalb ist wahrscheinlich eher realistischer, würde sagen, dass man sich da 10 Minuten, Viertelstunde mindestens nimmt, um einfach ein bisschen anzukommen. Und dann tut man sich orientieren. Was geht es bei der Orientierung? Wir tun zum einen zurückschauen. Zurückschauen und fragen, was ist eigentlich seit dem letzten Mal? Hat es etwas, was wir abgemacht haben? Etwas, wo du gesagt hast, ich soll dich wieder fragen? Etwas, wo du gesagt hast, willst du angehen? Dann schaut man das kurz an. Also so ein kleiner Rückblick. Mir hilft jetzt da, wie ich es letztes Mal schon erwähnt habe, dass ich amigs Notizen mache, weil ich hätte keine Ahnung mehr, weil mein Hirn so ein Sieb ist, was letztes Mal war. Und da hilft mir, da schaue ich, habe mich auch schon vor, wir uns treffen, was haben wir eigentlich letztes Mal geredet? Ich tue das nur stichwortmäßig aufführen. Und dann kann ich fragen, du, das haben wir geredet, wie ist das mit dem gegangen? Ich persönlich, ich gehe auch ins Mentoring und ich erlebe das als mega Wertschätzung. Wenn wir das letzte Mal geredet haben, dann kommt mein Mentor, die Person, die mich begleitet und fragt mich, hey Daniel, wie ist das dort gegangen? Das ist Interesse. Und selbst dann, wenn es so ein Schlapp ist wie ich, wo sich das aufschreiben muss, weil er es nicht mehr weiss, aber ich zeige Interesse, indem ich frage, wie ist es bei dem gegangen? Und dann immer einen Ausblick machen. Das ist immer noch die Phase der Orientierung. Wir schauen, was ist heute dran? Was für Themen beschäftigen dich? Was ist aufgekommen seit dem letzten Mal? Hat es irgendetwas, was dich mega beschäftigt, wo du findest, heute wollen wir das besprechen? Warum das? Ich erlebe es, also ich habe nie ein Problem gehabt, dass wenn ich mich mit Menschen treffe, dass wir nichts zu reden haben. Aber wir haben immer wieder Gefahr, dass wir dann eben ganz viel reden und dann nichts wirklich vertiefen. Und dann immer kurz, und die Entscheidung lasse ich der anderen Person, im Normalfall, oder das müssen wir zusammen abmachen, dass wir sagen, hey, was wollen wir heute vertiefen? Und dann schauen wir, dass wir mindestens das gescheit besprochen haben, dass wir uns für das eine halbe Stunde Zeit nehmen, mindestens oder vielleicht auch mehr, und dass wir das da in die Tiefe hineingehen, dass wir da sagen, da gehen wir jetzt bohren, da gehen wir das richtig anschauen. Und dann können wir gerade auch noch abmachen, wenn mehrere Sachen aufgekommen sind, dass wir sagen, wenn wir noch Zeit haben, schauen wir die anderen Sachen auch noch an und so schreiben wir es uns auf das nächste Mal. Da einfach den Mut, dass wir sagen, weniger ist mehr. Dass wir sagen, wir wollen vertiefen, wir wollen nicht einfach auf der Oberfläche rumtanzen, wir wollen wirklich auch ein bisschen tiefer in die Sachen hineingehen und wirklich auch Zeit haben, um das gut anzuschauen. Und dann machen wir genau das bei der Analyse. Das klingt so hochgestochen, aber dort tun wir an sich das Thema zusammen besprechen. Wir stellen Fragen, wir lassen den anderen erzählen mal, sagen, hey, erzähl mal, was du dazu meinst und tun zusammen in das hineingehen, zusammen dort eintauchen. Und dann geht es auch darum, vielleicht gibt es etwas, wo man muss angehen muss, Change, Veränderung. Das muss nicht jedes Mal sein, weil es kann extrem mühsam sein, wenn man sich alle zwei Wochen trifft und jedes Mal muss man das halbe Leben irgendwie mega angehen. Das ist gar nicht möglich. Aber es ist immer wieder gut, dass man versucht, irgendwo zu landen. Und um das ein bisschen zusammenzubringen, dass man sagt, hey, was möchtest du jetzt da daraus rausnehmen? Was möchtest du da angehen, was wir mal besprochen haben? Und das können ganz viele verschiedene Themen sein. Also das können eigentlich alles sein. Ich sage mal als Beispiel, ich habe mit einem mega schwierigen Lehrer. Der tut mich immer auf die Palme bringen. Dann tun wir das zusammen besprechen in der Analyse und schauen. In dem Gespräch finden wir heraus, es ist nicht nur ein schwieriger Lehrer, es bin vielleicht auch ein bisschen noch ich gewesen, der da ein bisschen schwierig tut. Und dann tun wir vielleicht mal schauen, wenn jetzt diese Situation wieder vorkommt, wie könntest du handeln, so wie es Jesus gerne hätte. Dann tun wir das konkret ein bisschen schauen. Und das wäre dann etwas, wenn ich das nächste Mal frage, du, wie ist es jetzt gegangen mit dem Lehrer? Wo ihr beide ein bisschen schwierig tun. Und dann können wir schauen, wie das sich entwickelt hat. Hafen, das ist nicht, dass man nachher aufs WC geht am Schluss, sondern es geht darum, dass man dann so ein bisschen es bündelt und dann eben nochmal abmacht, was wir aufs nächste Mal besprechen. Und was ich ganz wichtig finde, das habe ich vergessen beim Anfang, beim Come Together, ich tue ganz gern, dass man ganz bewusst am Anfang mit einem Gebet startet und Gott wirklich bittet, die Runde zu führen. Und dass man am Schluss auch wieder das, was man besprochen hat, dass man sagt, das will man wieder vor Gott bringen, und ihn bitte, auch da zu helfen. Mit dem Ganzen geht es nicht darum, dass wir einfach einen frommen Aktivismus haben, dass wir sagen, du musst jetzt da machen und dass es am Schluss ohne Gott ist. Wir wollen Gott, den Heiligen Geist, bewusst immer wieder einbinden in das Ganze hinein. Das ist die Art, wie ich das jetzt mache. Es ist nicht gesagt, dass du das genauso machen musst. Aber so vom Grundprinzip, glaube ich, ist das eine sinnvolle Art, dass man sagt, man kommt zusammen, zuerst mal so ein bisschen locker, dann schaut man mal, was gehen wir an, dann geht man in die Tiefe und nachher am Schluss muss man langsam wieder ein bisschen auftauchen. Und das auch frühzeitig. Es ist schade, wenn wir so knapp dran sind, dass man am Schluss die letzten halbe Minute noch Zeit haben, vor der anderen auf den Zug muss rennen muss, um noch schnell abzumachen, was nächstes Mal läuft. Da haben wir als Mentor ein bisschen die Aufgabe, ein bisschen zu moderieren, ein bisschen schauen, dass wir das eben zeitlich dann auch anbringen, so wie wir es abgemacht haben. Wenn ihr keinen zeitlichen Druck habt und findet, hey, heute müssen wir das vertiefen und heute müssen wir 2 Stunden über das reden, was auch mal gut kann sein, dann ist das okay. Aber dass man einfach da schaut, dass man landet. Wenn man mitten einfach abbricht und dann in 2-4 Wochen sich nochmal sieht, weiß man selbst nicht mehr, was man dort besprochen hat und fängt nochmal von vorne an. Eine weitere Möglichkeit, die ich ein bisschen abpatzt dann, wo ich von Stefan gelernt habe, wie ich glaube auch er etwa mal so lebt, ist, und das ist ein ganz ähnlicher Bereich, dass man weniger sagt, dass man jedes Mal Themen abmacht oder jedes Mal schaut, was ist jetzt dran bei dir, sondern dass man mehr sagt, hey, wir haben so ein fixes Raster. Das ist ein bisschen entspannter, vielleicht ein bisschen einfacher, weil man ein bisschen weiss, wir tun jedes Mal so ein bisschen zum Beispiel die 3 Sachen anschauen. So rundum ist grundsätzlich ähnlich. Das sehen wir übrigens auch auf dem Broschüre, da auf Seite 14, ist das im Detail beschrieben. Müsst ihr jetzt nicht gerade anschauen, aber das sehen wir dort auch nochmal detailliert ausgeschrieben. Dort geht es darum, dass wir sagen, wir schauen jedes Mal Themenbereiche an, meine Beziehung zu Gott. Und das ist, glaube ich, ähnlich das, was auch der Bernd und der Jonas machen, vielleicht jetzt nicht mit diesen Punkten. Mein Alltag und Einsatz für Gott, das kann Mitarbeit in der Gemeinde sein, der Arbeitsstelle, und meine Beziehung zu anderen Menschen. Das sind jetzt so 3 Vorschläge, wo man kann sagen, das nehmen wir jedes Mal so ein bisschen als Muster durchnehmen. Und dann schauen wir jedes Mal, du, wie geht es mit deiner Beziehung zu Gott? Und dann aber auch, wie geht es in der Beziehung zu Menschen, im Alltag? Weil das kann man nicht trennt voneinander schauen. Also ich würde nie nur sagen, wir schauen nur Beziehung zu Gott anschauen und nichts von da unten. Weil wir sind als Christen nicht im luftleeren Raum unterwegs, wir sind mit Menschen unterwegs, wir sind im Alltag eingebettet. Und dort zeigt sich, ob wir mit Gott unterwegs sind und am Wachsen sind. Und darum ist das ganz wichtig, dass man das irgendwo kombiniert. Was auch empfehlenswert ist, je nachdem, dass man sagt, wir tun einfach zusammen ein Buch durchschaffen, ein Jüngerschaftsmaterial, ein Nullkurs oder ein Kurs, wo jemand im Glauben so ein bisschen die Basics durchnimmt, das geht für mich auch unter Mentoring. Das ist auch wieder jemand, der im Glauben schon weiter ist, wo jemand anders begleitet. Und es ist jetzt das Ganze rundherum, was wir vorher erzählt haben, von was ist jetzt gerade dran bei dir, weniger stark. Da geht es darum, dass man sagt, wir tun zusammen etwas durchschaffen und dort durch das ins Gespräch kommen. Auch da müssen wir uns von Gott zeigen lassen, ob das manchmal dran ist, und sagen, hey, wir nehmen das Buch durch. Der Vorteil von einem Material durchzuschaffen ist, wenn jemand zum Beispiel im Glauben überhaupt noch keine Grundlagen hat, kann das eine Hilfe sein, wenn ich gerade nicht genau weiß, was muss ich alles mit ihm durchnehmen. Dann müssen wir nicht alles neu aus den Fingern suchen, da gibt es ganz gutes Material. Auch da habe ich eine kleine Übersicht in dem Heftchen. Es gibt da noch viel mehr, wo ihr da könnt, aber so ein bisschen als Ansatz nehmen. Ein Material, ein Buch kann auch eine Hilfe sein, dass man mal Themen mit jemandem anschaut, die nicht so seine Lieblingsthemen sind. Ein Buch zwingt einen vielleicht auch mal andere Sachen anzuschauen, als die Sachen, die ich jetzt immer denke, vielleicht die für mich wichtig sind oder für mein Gegenüber wichtig sind. Das sind so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, wie ihr vielleicht da ein bisschen seht. Wie gesagt, das Gesamte ist ähnlich. Wir kommen zusammen, man hat einen lockeren Einstieg und dann geht man irgendwo in die Tiefe. Sei das mit Themen, die wir zusammen abmachen, am Anfang, nach dem Coach-Modell, sieht das nach diesen 3 Schemen, es können auch andere sein, wo ihr noch sagt, das wollte ich mit dir anschauen, oder man sagt, und so, und jetzt lesen wir das Buch, was ist aufgekommen, was sind Fragen, die bei dir sind, und dort tun wir genau gleich. Wenn man zum Beispiel ein Jüngerschaftsmaterial durchschafft, am Schluss auch fragen, so, und was willst du jetzt für dich mitnehmen? Weil es soll auch dort wieder nicht darum gehen, dass man einfach Theorie dem anderen dabei erfüllt. Es geht darum, um unser Leben. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird uns lehren, das zu tun, was er uns gesagt hat, nicht das zu wissen, was er uns gesagt hat. Und um das soll es auch im Mentoring gehen. Genau, auch da gibt es, wie gesagt, auf Seite 17 von dem Heftli gute Hinweise. Das Gespräch gestalten. Auf das möchte ich jetzt kurz eingehen, weil was wir machen, ist eigentlich mit den Leuten reden. Und da ist es gut, wenn man sich manchmal gewisse Sachen auch bewusst ist, um sich einfach mal überlegen, wie gestalte ich das? Und jetzt, ich möchte da wieder ganz bewusst sagen, es sind vielleicht Sachen, wo du denkst, boah, das kann ich alles nicht im Blick haben, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Und sind wir da entspannt. Wir müssen das nicht alles im Blick haben. Aber es ist vielleicht mal gut, etwas zu nehmen und denken, ich möchte auf das achten. Grundsätzlich wissen die meisten von uns, wie man Gespräche führt. Nicht alle. Es gibt immer wieder Leute, wo mein Gespräch ist, zum Beispiel, dass ich mich nur selber höre. Das ist kein Gespräch. Und das wird im Mentoring nicht gut kommen. Und ich gehe jetzt aber davon aus, dass man grundsätzlich die meisten wissen, wie man mit Leuten unterwegs sind. Und da können die Sachen eine Anregung sein, dass man ein bisschen schaut. Einander verstehen. Kommunikation, das ist übrigens nicht nur Mentoring, das ist im Alltag. Und da ist zum Beispiel Sprüche ganz interessant. Da gibt es ganz viele Sachen, die über diese Sachen im Umgang mit Menschen, die wir da lernen können. Ein paar Tipps, die jetzt wirklich einfach praktische Sachen sind, wo ich auf etwas eingehe, ist, dass wir wirklich aktiv zulassen. Dass wir auf den anderen eingehen. Und aktiv zulassen heisst, dass ich eben nicht immer am Reden bin. Dass ich mitgehe, dass ich Fragen stelle. Und dass ich auch schaue, wie der andere agiert. Das heisst, durchaus mit der Zeit, da kann man dann anfangen üben, dass man sagt, ich tue jetzt mal auf das ein bisschen schauen, dass man anfängt auf die Stimme achten. Dass man schaut, wie sie, ist seine Körpersprache. Irgendwann merkt man, dass wenn jemand anfängt so zu machen, dass jetzt dann etwas nicht gut kommt. Jetzt etwas ist, was ihn vielleicht mega bewegt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man so irgendwie anfängt Tricks anzuwenden. Das ist übrigens, finde ich, überhaupt nicht okay, wenn man so anfängt Leute zu deuten und dann so, dass man prophetisch quasi noch verkappt. Um das geht es nicht. Es geht primär darum, dass wir die Leute, unser Gegenüber, einfach ernst nehmen. Dass wir sie anschauen, dass wir mit ihnen mitgehen im Gespräch. Und da, sage ich mal, ist ein zentraler Aspekt, dass wir, wie wir intervenieren. Was heisst intervenieren? Das kommt von dazwischen, ist inter, und wenn ihr, das ist vom Lateinischen, ist kommen. Wie komme ich in ein Gespräch hinein? Wie tue ich das mitgestalten? Wie tue ich dazwischen kommen? Und da gibt es verschiedene Arten. Das ist übrigens auch beim Feix beschrieben. Darum gehe ich jetzt das nicht mehr im Detail angehen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das einfach mal so ein bisschen gehört haben. Die erste Möglichkeit zum Intervenieren ist, dass man einfach mitgeht im Gespräch. Und das machen wir alle grundsätzlich. Das können Frauen ziemlich besser als Männer, behaupte ich jetzt mal. Weil Männer, Frauen können, so habe ich es gelernt zumindest, und es stimmt glaube ich auch, tun viel mehr mitgehen im Gespräch und Männer sind mega schnell schon an eine Lösung am Ausdenken. Und sind schon nicht mehr am Zuhören. Was ich da immer wieder reinrenne. Nicht beim Mentoring, weil das mache ich normalerweise nicht mit Frauen, aber bei meinem eigenen Schatz. Wie können wir intervenieren? Zum einen das Spiegeln. Dass ich einfach dem anderen das, was ich gehört habe, zusammenfasse. Das kann auch eine Hilfe sein, wenn ich merke, hey, ich begreife nicht, was du am Sagen bist. Dann kann man sagen, wiederhol nochmal, was du gesagt hast. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich tue auch im Zeigen von bewusstem Interesse, versuche ich zusammenzufassen, was der andere gesagt hat und fragt, und ist das, was du gemeint hast? Oder? Das ist Spiegeln. Das ist eine Möglichkeit. Da auch wieder nicht übertrieben. Also es gibt nichts mühsam, also wenn ich etwas am Erzählen bin und der andere ist die ganze Zeit mich am Spiegel, also das, um das geht es nicht. Und das, also das ist dann wie ein Echo. Was wichtig ist, dass man einfach, was das Wort auch sagt, so ein bisschen, dass man mitgeht, indem man einfach bestätigt, indem ich positiv reagiere auf das, was er sagt. Indem man vielleicht einmal sagt, wenn er ein positives Erlebnis erzählt, dass man sagt, hey, das ist ja mega cool, dass du das jetzt so erlebst. Ich finde das toll, dass Gott das geschenkt hat. Dass man wirklich auch nicht einfach so ein bisschen distanziert da sind und denken, ja schön, dass du das jetzt so erlebst, gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Also tun wir da Lob aussprechen auch, Wertschätzung. Zusammen feiern, wenn etwas auch gut gelungen ist. Der andere Punkt ist kristallisieren. Manchmal kann es sein, dass man in einem Gespräch ist und der andere erzählt irgendetwas und man merkt, das ist völlig irgendwie ein riesiges Spinnennetz und man sieht überhaupt nicht drüber. Und wenn man es von Gott geschenkt bekommt, dass man ein bisschen den Überblick hat, kann man vielleicht probieren, ein bisschen die Sache auf den Punkt zu bringen. Ist es das und das, was du meinst? Und die andere Person hat vielleicht jetzt eine Viertelstunde lang erzählt und sagt, ja genau, so wie du jetzt in einem Satz gesagt hast, das meine ich eigentlich. Das kann eine Hilfe sein im Gespräch, kann einem anderen auch helfen, um das Gespräch positiv zu gestalten. Es gibt Möglichkeiten, dass man Bilder braucht, da ist jetzt nicht so mein Ding, dass man sagt, hey, tu doch das mal zeichnen, was du jetzt da willst, mir erklären. Collagen nutzen, Bilder, was auch immer. Ist jetzt nicht so mein, aber es ist durchaus auch für Leute, die künstlerisch angehaucht sind, sicher gute Sache. Etwas was eine Hilfe kann sein, ist, wenn man Sachen positiv verknüpft. Es kann sein, dass eine Person etwas am Erzählen ist und das mega negativ und mega einen Tunnelblick drauf hat, wenn man sagt, hey, hast du auch schon mal überlegt, das mal von diesem Blickwinkel anzuschauen? Es ist vielleicht gar nicht so tragisch, wie du meinst. Oder vielleicht ist es auch tragischer, wie der andere meint. Aber dass man einfach auch mal der anderen Person das Gleiche, was er erzählt, auch probiert, aus einem anderen Blickwinkel zu geben. Dass man vielleicht auch versucht, den Horizont ein bisschen zu öffnen. Weil manchmal kann man etwas im Dienen sein und man sieht nur etwas. Und da müssen wir aufpassen, dass wir von Luther mitgehen und nicht am Schluss auch in dem Tunnel sind und denken, boah, stimmt, was du zeigst. Und das ist mega schlimm. Das ist gut, wenn wir als Mentor wieder so ein bisschen Moderatorrolle einnehmen können, einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, probieren wir doch das mal ein bisschen anders anzuschauen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, das ist recht viel, wenn man sich das alles so ein bisschen beherrschen soll. Wie gesagt, es ist gut, wenn man sich so einzelne Sachen mal angeht und wenn man ganz bewusst da wieder Gott bittet, dass er uns so Sachen zeigt. Dass Gott durch seinen Geist mir zeigt, wenn der andere vielleicht völlig einen Tunnelblick drauf hat oder aus einer Perspektive schaut, wo das nicht ist. Dass man Gott bittet, zeig mir, wie wir das jetzt anschauen sollen. Wie kann ich das anders vielleicht mit ihm angehen? Wir brauchen Gottes Geist, Gottes Führung in dem Ganzen. Und dann gibt es vielleicht Situationen, und ist vielleicht weniger angenehm, dass wir uns in den Weg stellen müssen. Da habe ich so das Bild vor mir, der Engel, der sich im Biliam in den Weg stellt, der am Schluss einen Esel zum Reden bringt. Manchmal müssen wir uns auch so im Weg konfrontieren. Das kann kein ungesundes Verhalten sein. Das können Sachen sein, wo man merkt, hey, das kann ich jetzt nicht einfach mitgehen und bejahen. Da muss ich da ansprechen, das muss eine Konfrontation geben. Und es geht jetzt nicht darum, dass man eine Prügelerei am Schluss entfacht oder eine riese was auch immer. Es geht einfach darum, dass man die andere Person mit etwas konfrontieren muss, ihr Feedback geben auf etwas, was sie vielleicht nicht so sieht. Oder wo wir eben nicht so sehen wie sie. Das ist ganz zentral, dass wir demütig sind und dass wir auch Gott bitten, das auf die richtige Art zu tun. Wir werden heute nicht die Zeit haben, um auf das tiefer einzugehen. Das hängt auch mit Feedback zusammen. Wie gebe ich ein Feedback? Mache ich das wertschätzend? Mache ich das richtend? Oder mache ich das, indem ich im ersten Mal ausdrücke, hey, ich habe dich lieb und ich möchte jetzt das ansprechen, weil ich glaube, es ist nicht gut für dich. Und ganz zentral ist beim Konfrontieren auch, was für eine Kultur lebe ich? Lebe ich eine Kultur, wo man Fehler machen darf? Da haben wir Christen manchmal auch ein bisschen Schwierigkeit, weil wir häufig implizit, unbewusst, so eine Kultur verbreiten, du bist Christ, du darfst keine Fehler machen. Und wenn ich dann jemanden konfrontiere, ist es ganz schlimm. Weil wenn ich Christ bin und keinen Fehler darf machen, und jetzt der andere spricht mich auf einen Fehler, hey, das ist ja mein Christsein in Frage gestellt. Aber wenn ich selber so eine Haltung habe, wo ich auch zeige, hey, wir sind alle irgendwo auf dem Weg mit Jesus und wir machen Fehler. Und ich mache auch Fehler und du vielleicht auch sogar gewisse Sachen offenbaren. Wenn ich das auf dich dann auf etwas anspreche, ist das kein Weltzusammenbruch. Also da eine gute Feedback-Kultur bedingt eine gute Fehlerkultur. Und das wäre das Thema für sich, das wir anschauen können. Und ich möchte uns auch selber Mut machen, um zu überlegen, wie gehen wir selber mit Feedback um. Es hat im Anhang 1 auf eurer Seite ein paar Fragen auch. Und ihr könnt mal fragen, wie gehe ich damit um, wenn andere Leute mir das Feedback geben? Wenn du nicht zulässt, dass andere Menschen dich korrigieren, ermahnen, dann musst du nicht erwarten, dass du einfach so andere kannst ermahnen. Also wir müssen selber auch das leben, dass wir uns korrigieren lassen, dass wir uns zurechtweisen lassen. Und was ich vorher gesagt habe, übrigens mit dem neuen Horizont öffnen, ist das der dritte Punkt, den habe ich jetzt übersprungen. Neue Wege eröffnen. Das ist eben genau der Punkt, wo man manchmal so vielleicht eben nur den Tunnel sieht und keinen Ausweg und man zeigt, hey, Schritt zurück und nochmal einen weiteren Blick reinnehmen. Bei all dem ist es ganz zentral und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich mitgeben will, ist, dass wenn wir im Mentoring drin sind, dass wir nicht die sind, die immer reden. Und da ist ein gutes Werkzeug, ein Schlüssel sind gut gestellte Fragen. Dass wir lernen, interessierte Fragen zu stellen, dass wir lernen, Fragen zu stellen, die der andere zum Denken anregt und nicht immer gerade eine Lösung präsentieren. Und das ist eine Herausforderung. Es ist viel einfacher, gerade das erste Ding von einem Hund rauszuknallen, anstatt einfach mal auch zuzuhören. Ganz häufig, gerade wir Männer, wie gesagt, haben wir schon Lösungen parat, bevor wir überhaupt mal das Problem genau angeschaut haben. Oder die Situation. Und dafür müssen wir uns hüten, dass wir nicht einfach Lösungen präsentieren. Ein gutes Mass, und das ist ganz einfach, ist, um zu schauen, wie gesund ist unser Gespräch, ist, um nach einem Gespräch mal überlegen, wie viel habe ich geschwätzt, wie viel hat der andere geschwätzt. Und wenn ich die ganze Zeit geschwätzt habe, fast, ist das kein Begleiter gewesen, das war ein Vortrag, eine Lehrstunde vielleicht. Und das mag gut sein in gewissen Fällen, und es mag Zeiten geben, wo es vielleicht auch mal das braucht. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn wir uns fragen, ist es ein Gespräch, ist es ein Miteinander, ist es eine Beziehung, die wir da leben? Oder bin ich einfach der andere am Zutexten mit meinen vielen Weisheiten, die ich meine zu haben? Lassen wir den anderen reden, die andere Person, auch im Glauben, dass Gott ja auch dort wirkt und am Wirken ist und nicht ich alles weiß. Die zwei Sachen werden wir nicht vertiefen. Die Zeit läuft langsam davon. Ich habe von Anfang an gedacht, dass wir nicht Zeit haben. Ich wollte es trotzdem mit auf den Weg geben, weil ich die zwei Werkzeuge immer wieder selber brauche und mega sinnvoll finde. Das eine ist das Schichtenmodell. Und schaut es euch mal an. Das ist auch im Anhang kurz beschrieben. Wie gesagt, gehe ich jetzt nicht darauf ein, im Tiefen. Was ich da sagen will, ist, da oben geht es um Arbeitsorganisation, Strukturen, Sachen, die wir ganz praktisch im Alltag leben. Da ganz tief unten geht es um unser Sein, um die Sachen, die ganz tief sind, wo, sage ich jetzt mal, nur Gott eigentlich drin sieht und wir manchmal selber gar nicht genau können beschreiben, warum jetzt das so ist. Wenn wir mit Menschen am Reden sind, wenn wir mit Menschen versuchen, Lösungen zu erarbeiten oder Sachen anzugehen, müssen wir uns immer wieder im Bewusstsein gehen, dass wir nicht probieren, in einem Bereich anzusetzen, wo Gott eigentlich schafft. Ein Beispiel. Die Person kommt auf mich zu und sagt, ich möchte geistlicher werden. Dann müssen wir beten, damit die Person geistlicher wird und dann ist es erledigt, oder? Das wäre da unten. Haben wir es schon erledigt? Nein. Wenn die Person sagt, ich möchte geistlicher werden, das ist durchaus, oder ich will meine Beziehung zu Gott vertiefen, ich will wir lernen, ein Mann Gottes zu sein oder eine Frau von Gott, die nach Gottes Willen lebt, dann, was würdet ihr machen? Dann würden mir viele wahrscheinlich ganz automatisch sagen, du, wie geht es mit deiner Zeit mit Gott? Deine stille Zeit, tägliche stille Zeit. Wie viel Zeit nimmst du zum Beten? Und wo ist das? Das ist bei Arbeitsorganisation, Abläufe, Strukturen. Und dort können wir ansetzen, und Menschen motivieren, Stück für Stück zu lernen, was es heisst, so zu leben, wie Gott will. Wenn wir die Frucht vom Geist haben wollen, oder Teil von dieser Frucht, die Geduld ist, müssen wir reden, wie tust du konkret in Situationen handeln, wo die Geduld gefordert ist. Wie lässt du Gott dort dich unterstützen? Und das ist da oben. Die Gefahr ist, wenn wir probieren, da unten irgendwo etwas zu nuscheln, mega tief, wo eigentlich Gott der ist, der schafft, wo Gott ist, der Sachen aufzeigt, wo Gott der ist, der verändert, wo wir das nicht einfach so machen können. Ich kann einer Person nicht einfach sagen, du musst jetzt geduldiger werden. Das bringt dir nichts, aber sagen wir noch viel andere. Du musst jetzt aufhören, so zornig zu sein. Das bringt nichts. Wir können aber überlegen, wie können wir in einer Situation, wo man Zorn überkommt, wo wir ungeduldig sind, richtig handhaben, so wie Gott das Freude macht. Also gehen wir nicht zu tief rein. Probieren wir nicht da übergeistlich zu sein, sage ich jetzt mal, sondern immer ganz praktisch im Alltag zu sein. Und das ist für mich geistlich zu sein. Weil das ist mit unserem Alltag verknüpft. Das andere, und das geht in einen ähnlichen Bereich hin, einfach ein bisschen umgekehrt, das ist das Eisbergmodell. Wir müssen uns bewusst sein, dass wenn Menschen uns Sachen erzählen und über Sachen reden, nicht unbedingt das, was sie sagen, genau das ist, was wirklich das Problem ist. Es sind auch Sachen unten dran. Und obwohl ich jetzt vorher gesagt habe, es ist gut, wenn wir nicht zu tief hineingehen, das scheint jetzt fast ein Widerspruch zu sein, ist es gut, wenn wir im Bewusstsein sind, dass es vielleicht noch Sachen hat, die drunter sind, wo wir vielleicht einmal ansprechen müssen. Auch da können wir Gott bitten und dass er Veränderung schafft. Aber es ist ganz viel, wie bei einem Eisberg, wo ein grosser Prozentsatz unter Wasser ist, auch bei uns als Menschen. Ein Beispiel kann sein, und das erlebe ich immer wieder, auch gerade im Umgang mit jungen Menschen, dass jemand etwas erzählt, wie wer sich an jemandem nervt, der ihn einfach abmacht. Und da könnte man sich jetzt auf das konzentrieren, auf den anderen Double, wo der andere, wo ihn abmacht und das diskutieren. Aber vielleicht, wenn wir hören, auf Gott in dem Gespräch sind, merken wir, und das ist mir schon so gegangen, dass ich gemerkt habe, hey, da geht es gar nicht um das. Es geht um das Selbstwertgefühl von dieser Person. Haben wir Psalm 139 zusammen gelesen und angeschaut, was es heisst, angenommen zu sein. Weil da ist ganz viel, wo man meint, das ist andere, die Probleme generiert, dass man merkt, hey, ich fühle mich nicht angenommen. Oder? Und da wieder, da mögen wir uns vielleicht überfordert fühlen und meinen, wir brauchen, ich weiß nicht, was für eine Profi-Ausbildung, wir brauchen den Heiligen Geist primär. Es ist gut, wenn wir so Sachen anschauen und uns mit so Sachen auseinandersetzen. Aber wir brauchen Gottes Geist, der uns zeigt, auch was ist unter der Oberfläche. Und das ist spannend, dass Gott wirklich da auch uns immer wieder Sachen aufzeigt. Zum Schluss, Mentoring-Killer. Auch das ist in dem Heftli von Tobias Feigs. Habe ich dort Großteil einfach abgekupfert. Aber ich finde das ganz zentral, dass man das kurz auch thematisiert. Was ich schon gesagt habe, ein Killer ist falsche Erwartungen. Und darum habe ich mich schon so viel eingesetzt, dass man das klärt am Anfang. Was sind die Erwartungen, die wir haben? Wenn wir ganz verschiedene Erwartungen, selbst wenn man ein Bild vom Wandern braucht, der eine will irgendeinen Gipfel besteigen und der andere will irgendwie möglichst eben laufen und man geht auf den Weg und hat nicht miteinander geredet, kann das mega ätzend werden. Es ist wichtig, dass man die klären, dass wir da möglichst auf der gleichen Ebene unterwegs sind. Dann ist da die eigene Verführbarkeit. Und das habe ich heute schon ein paar Mal indirekt angedeutet. Wir sind in der Gefahr, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir uns als Gott aufspielen. Dass wir meinen, ich muss diese Person verändern. Dass wir meinen, ich muss schauen, dass die Person zu dem und zu dem Punkt kommt. Und das ist eine Gefahr, wo wir uns bewusst sein und einfach immer in Demut Gott fragen, bin ich da unterwegs, um die Person zu segnen, zu begleiten, im Wissen, dass ich einfach ein Werkzeug bin von dir, Gott? Oder habe ich den Eindruck, ich bin jetzt der Superhero, wo die Person ohne mich würde sie nicht mehr leben können? Lassen wir uns da nicht auf das ein, dass ich eine Falle sein kann, wo man schnell reinfallen kann. Es kann aber auch zu Kraftproben kommen, dass man so ein Ringen hat und das ist auch ungut. Und da braucht man auch Weisheit, wenn das ist, dass man Gott bittet, aber durchaus auch bei Sachen, wo man merkt, da stehe ich an. Und eine ungute Situation ist in so einer Rinne. Holen wir doch Hilfe von Leuten, fragen wir Leute, die schon viel Erfahrung haben. Da in dieser Runde ist es wahrscheinlich, aber auch in unserer Gemeinde hat es Leute, die viel mehr Erfahrung haben als ich, die schon lange in dem unterwegs sind. Da ist es manchmal gut, dass man fragt, hey, wie machst du das, wenn jedes Mal, wenn ich die Person treffe, ist einfach ein Ringen, wer hat Recht. Das sind Gefahren, die man durchaus bewusst sein und wo man nicht einfach so weitergehen darf. Eitelkeiten, es ist schwierig, wenn die andere Person nicht bereit ist, sich überhaupt etwas sagen zu lassen. Wenn sie nicht bereit ist, dass man irgendetwas sagt, dann wird es schwierig und man muss sich fragen, ob das Sinn macht, dass man das Gespräch weitergeht. Und dann ist auch noch eine grosse Gefahr, und das hängt ein bisschen mit der Verführbarkeit, das Besserwissertum. Und das sind ganz coole Wörter. Messias-Komplex. Ich rette dich. Der Problemlöser-Komplex. Ich bin der, der dir die Lösungen gibt. Also du kommst zu mir, ich bin wie so ein Wasserspender und dann drückst und dann gebe ich dir die Lösung. Oder der Weisheitsspender-Dünkel. Ich sehe mich als Quelle von der Weisheit. Oder anders gesagt, ich höre mich mega gern selber. Da müssen wir aufpassen. Oder ich habe Recht, weil Gott mich leitet, Komplex. Oder? Dass man sagt, hey, weißt du was, ich bin schon so lange gläubig. Du musst mir jetzt nichts sagen, ich sage dir jetzt, was läuft. Der Heilige Geist führt mich ja. Und logisch führt er uns, wenn wir in Demut mit ihm unterwegs sind. Aber wie gesagt, auch die andere Person ist von Gott geführt. Und wir tun gut daran, wenn wir einfach in Demut der anderen Person begegnen können. Gibt es an dieser Stelle gerade noch Fragen? Etwas, was wir vielleicht auch ergänzen wollen? Und sonst würden wir dann bald mal, würde ich noch abschließen mit einem Punkt, das sind die 10 Mentoring-Gebote. Wo ich einfach noch mal kurz zusammenfasse, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben. Ich darf gerne auf mich zukommen mit Anregungen, Fragen. Ich habe auch einige Anregungen bekommen. Es war für mich cool gewesen. Ich nehme das auf und tue das auch rein verarbeiten. Für später, ich darf auch noch lernen. Da bin ich mega dankbar. Ich finde es auch schön, wenn wir einfach im Gespräch bleiben dürfen. Und ja, mein Wunsch ist, dass wir angespannt sind, um zu sagen, ich will mich in Menschen investieren. Und vielleicht ist das jetzt für dich nicht dass du sagst, ich werde so ein Mentoring machen, wie es Daniel beschrieben hat, mit dem Coach-Modell und boah, das ist ja mega krass und das ist mir viel zu viel. Aber vielleicht willst du einfach mal sagen, ich mache mit jemandem dann und wenn ab und triff mich. Und du darfst dann sagen sie. Vielleicht ist es für dich einfach daran, dass du sagst, hey, ich will einfach mein Haus ein bisschen mehr öffnen und dann und wenn eben mit jemandem Käferle zum Mittag einladen und dort für die Person zum Sagen sein. Vielleicht nimmst du dir dann aber dort vor, hey, ich tue jedes Mal mit der Person, die ich einlade, darüber reden, wie haben wir zum Glauben gefunden? Oder wo sind wir dran mit Jesus? Was ist das, was du am meisten gelernt hast mit Jesus? Also wir können nicht nur im Mentoring prägen. Und wir können genauso prägen, indem wir in der Haltung in den Gottesdienst gehen, dass wir sagen, ich möchte für jemanden zum Sagen sein, für andere zum Sagen sein, ich komme nicht nur zum Empfangen. Also ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, Mentoring ist jetzt das Ein und Alles. Es ist ein Aspekt von Jüngerschaft. Wir leben die Jüngerschaft auch in den Hauskreis. Wir leben die Jüngerschaft mit guten Freundschaften, die wir uns gegenseitig anspornen. Und da tue ich dann nicht einen Vertrag ausdingseln. Um das geht es nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein mega Segen, wenn wir bereit sind, auf Menschen, in Menschen zu investieren, die eben noch nicht so weit sind wie ich. Wo vom Alter her vielleicht noch ich einiges voraus bin, aber vielleicht auch vom Glauben her. Wo ich bewusst mit dieser Person einen Weg gehe und sage, ich möchte dir etwas mitgeben auf den Weg. Und nicht in einem Hochmut, um zu sagen, ich gebe dir jetzt etwas, sondern ich bin total überzeugt, dass wir selber mega viel lernen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Die 10 Mentoring-Gebote sind nicht die, die Mose bekommen hat, stehen auch nie in der Bibel auf die Art. Es ist mehr eine Zusammenfassung von dem, was wir schon gesagt haben. Als erstes möchte ich einfach Mut machen, fang an. Wenn du den Eindruck hast, das ist absolut nicht für dich, oder du meinst vielleicht, das ist für dich erstmal dran, überhaupt das Mentoring zu machen, dann mach das. Aber ich möchte jedem Mut machen, der vielleicht auch denkt, hey, eigentlich wäre es schon interessant, aber ich glaube, nein. Wir müssen Mut haben und man lernt, indem man übt. Und das können wir durchaus auch beim Mentoring so sagen. Dann, wenn man mal anfängt, geht es darum, dass wir uns kennenlernen, dass wir Ziele vereinbaren, Erwartungen zusammen abgleichen, dass wir abmachen, wie häufig wir uns treffen. Das sind so zentrale Punkte. Dass man auch klärt, welche Verantwortung übernimmt wer. Dass man auch klärt, hey, ich bin nicht der, der für dich jetzt einfach die Verantwortung übernimmt und dir sagt, was du zu denken hast. Nein, das ist wichtig zum Klären. Dann muss man klären, wie wir uns treffen, wie wir das Buch durchnehmen, wie wir uns nach Bereich besprechen oder wie wir so generell einfach auf Themen. Auch die Vertraulichkeit, die wir haben wollen, den Zeitraum, den wir haben wollen, Bilanz ziehen. Mentoring ist nicht etwas, das einfach für ewig weiterläuft. Es ist gut, wenn man immer wieder mal sagt, hey, wie sind wir unterwegs? Wollen wir weitergehen? Und manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man sagt, hey, ja, es ist jetzt gut gewesen, danke, ich gehe jetzt mal einen nächsten Schritt mit jemand anderem. Das ist sogar die Idee eigentlich von dem, dass man nicht irgendwie jemand an sich bindet. Etwas, wo ich, was ist jetzt passiert? Ja. Etwas, wo ich nicht so gut drin bin, dass man sagt, man tut Erfolg feiern. Wenn man zurückschauen kann, denkt, boah, in diesem Jahr ist mega viel gegangen, jetzt tun wir mal ein Bier zusammen trinken oder jetzt tun wir mal gut etwas essen miteinander, um einfach feiern, was Gott an dieser Person gewirkt hat und was ich als Mentor auch noch lernen durfte. Erwartungen müssen immer wieder angepasst werden, man muss schauen, dass man nicht hohe Erwartungen haben und schlussendlich kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, ja, es war eine coole Zeit gewesen, wir sind dankbar füreinander für den Weg und jetzt geht es vielleicht weiter. Und das Schöne ist, es ist ja nicht fertig. Gott ist noch mit dieser Person weiterhin dran. Und ich darf einen Abschnitt von dieser Person segnen. Oder dabei sein. Damit wären wir jetzt beim Schluss. Ich möchte einfach euch die Frage noch mitgeben. Wie geht es weiter? Was nimmst du mit? Und ich wollte dich heute mit ins Bett geben. Da könnt ihr die ganze Nacht drüber nachdenken. Ja, was will Gott dir sagen mit dem Ganzen, was wir jetzt da gehört haben? Ihr habt viel gehört, ich weiss. Man hätte können 10 Schulungen aus dem machen. Habe ich aber nicht euch antun, weil das wahrscheinlich weniger kommen werden auch. Aber mir ist wichtig, dass du dir überlegst, was ist für mich dran? Und das soll nicht dran sein, was jetzt der Dani denkt. Der Dani denkt, es wäre cool, wenn die ganze Gemeinde Mentoring würde leben. Sondern was ist von Gott her für dich dran? Und dass du da einfach Gott fragst, Gott, wo möchtest du mich vielleicht da brauchen? Ich hoffe, das Ganze darf zum Segen sein für dich, dass es Anregungen gegeben hat. Das Ganze kann man nachlesen. Also auch das Skript, das ich geschrieben habe dazu, auch die ganzen Anhänge, die ihr habt, könnt ihr runterladen. Das seht ihr auf eurer letzten Folie. Ihr könnt die Schulung auch nochmal anhören, wenn das ein bisschen schnell gegangen ist. Also da habe ich das ganz bewusst gemacht, das darf man auch, damit auch die, die nicht kommen können, das anschauen. Das sind da eingeladen, das seht ihr auf eurer letzten Folie, ist das drauf. Könnt ihr dort auf die Seite gehen, müsst ihr das Passwort eingeben Und dann kommen wir dort auf alles drauf, was so im Zusammenhang mit dieser Schulung ich vorbereitet habe. Ich danke euch fürs Zuhören, danke euch für eure Bereitschaft und wünsche euch mega Gottes Segen. Und ich wünsche mir, dass auch die Schulung dafür ein Beitrag sein darf, dass wir weiterhin als Gemeinde sagen, wir wollen nicht nur Gottes Liebe erfahren, sondern auch weiter schenken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, danke für das, was wir jetzt auch zusammen teilen dürfen, das, was wir weitergeben dürfen. Und Vater, danke, dass du uns führst. Es geht nicht um unsere Weisheit, um unsere Tipps und Tricks, die wir weitergeben können, sondern darum, dass wir bereit sind, uns von dir brauchen zu lassen. Und du hast uns den Auftrag gegeben, Jüngerschaft zu leben, Menschen in die Nachfolge zu führen, mit Menschen ja, zu deinen Nachfolgern zu machen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns den Wunsch hat, dass man sagt, ja, ich will das machen und ich will das Leben in mich in andere investieren. Schenkt uns den grossen Segen, dass wir geben dürfen und dabei selber mega beschenkt werden. Schenkt uns die Freude an dem, die Motivation und schenkt uns auch die richtige Idee, was jetzt auch dran ist, zum Arzt gehen. Danke, Vater, dass du mit uns heimgehst und uns noch weiter begleitest, auch im Rest dieser Woche. Danke, dass du uns brauchen, um nicht nur Christen zu prägen, sondern auch Menschen, die dich nicht kennen und die Menschen in deine Nachfolge rufen dürfen. Danke, dass du uns brauchen willst und dass du einfach das so entschieden hast, mit uns unterwegs zu sein in dieser Welt. Amen.